Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wer lesen kann, besitzt den Schlüssel zu großen Taten und nie erträumten Möglichkeiten. Das meinte schon Aldous Huxley, ein Autor, dessen dystopischer Roman Schöne neue Welt von 1932 zu den aktuellen Debatten um künstliche Intelligenz und Meinungsfreiheit, Autoritarismus und Selbstoptimierung erschreckend gut passt. So gut, dass das Literarische Quartett dem Buch in seiner Sendung vor der Frankfurter Buchmesse ein Viertel seiner Sendezeit gewidmet hat. Aufmerksamkeit für einen Klassiker im Fernsehen, ganz ohne Jubiläum. Diese aktuellen Fragen unserer Gesellschaft, die spielen auch auf der Frankfurter Buchmesse eine große Rolle. Gestern Abend ist die Messe eröffnet worden mit einer Feier und Michael Reinertz war dabei.
Mit einem sehr stimmungsvollen Chor aus Sängerinnen und Sängern von den Philippinen ist am Abend die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Der feierliche Rahmen passte und noch dazu machten drei Autorinnen aus dem diesjährigen Gastland auf der Bühne mit ihren Gedichten Lust auf die Literatur eines fernen Staates. Einer Republik, die aus sage und schreibe mehr als 7000 Inseln besteht. Dann gab es interessante Nachhilfe durch die Senatorin der Philippinen, Lauren Legarda.
Eine Geografie, die andere als fragmentiert bezeichnen, nennen wir unendlich. Die Fantasie ist das Gefährt, das unser Volk mit seinen vielen Sprachen und Geistern über Berge und Meere hinweg inspiriert.
Imagination peoples the air, also Fantasie beseelt die Luft, ist das von den Philippinen mitgebrachte Motto der Frankfurter Buchmesse 2025. Hier geht es in diesem Jahr aber auch ganz besonders um die Feinde der Fantasie und der Ideen von Autorinnen und Autoren. Denn die sind so bedroht wie nie zuvor. Durch die künstliche Intelligenz. Die KI wird auf der Frankfurter Buchmesse Thema in zahlreichen Diskussionsforen sein. Der Staatsminister für Kultur, Wolfram Weimer, hat diesbezüglich eine bemerkenswert kämpferische Eröffnungsrede gehalten.
Auf gleichsam vampiristische Weise saugen KI-Unternehmen derzeit das kreative Potenzial aus unzähligen klugen Köpfen, nutzen deren Ideen und Empfindungen, ihre Schaffenskraft, ihre Visionen. Damit wird die große kulturelle Errungenschaft autonomer Kunstwerke und vor allen Dingen Bücher zur Beute. Ich halte das für einen geistigen Vampirismus.
Weimer sprach von digitalem Kolonialismus und von einem Raubzug der amerikanischen und chinesischen Tech-Konzerne, denen man jetzt endlich mit Hilfe von Steuer- und Kartellrecht begegnen müsse. Denn von autoritären Herrschern genutzte KI berge die größte Gefahr für unsere Demokratien.
Darum lasst uns Google und Co. einhegen, besteuern, zum Respekt vor Urhebern zwingen, nötigenfalls zerschlagen. Wir sollten aber nicht vor Angst verzagen, sondern mehr Rilke wagen.
Denn trotz aller Bedrohung spüre man bei der KI keinen Puls und keinen Atemhauch. Die Menschen sollten ihre Authentizität und ihre Fantasie im Kampf für Demokratie nutzen, meint Lauren Legarda, die ebenfalls kämpferische Senatorin der Philippinen.
Denn Fantasie, meine Freunde, kann bedrohlich sein. Bedrohlich für Tyrannen, weil sie von Freiheit spricht. Bedrohlich für Ausbeuter, weil sie Gerechtigkeit fordert. Bedrohlich für Zyniker, weil sie auf Hoffnung besteht. Fantasie darf nicht sanft sein, sie ist ein notwendiges Feuer. Ein Feuer, das Gleichgültigkeit verbrennt.
Aus dem Publikum gab es an diesem Eröffnungsabend viel Applaus. Hier saß auch Chiara Haurand, die von Beruf Synchronsprecherin und von KI existenziell bedroht ist.
Ich finde es sehr beruhigend und sehr schön zu hören, dass politische Akteure das Thema KI und die Kolonialisierung, die kulturelle Kolonialisierung sozusagen, dass sie es so ernst nehmen.
Also eine kämpferische Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse gestern Abend. Michael Reinertz berichtete. Geistiger Vampirismus, digitaler Kolonialismus, Raubzug der Tech-Konzerne. Drei Schlagworte, die in der Eröffnungsrede von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gefallen sind. Der amerikanische Autor Charles Graeber hat Diebstahl durch eine KI am eigenen Leib erfahren. Sein Buch The Good Nurse über einen Serienkiller, mit dem er persönlich für das Buch gesprochen hatte, wurde ein Bestseller und diente als Vorlage für eine Netflix-Serie.
Wenn du merkst, dass jemand dein Werk geklaut hat, gehst du durch mehrere Phasen. Die erste ist Wut. Dann bist du verzweifelt und denkst, was soll ich machen? Die sind übermächtig. Deine Zukunft wird plattgewalzt. Zum Glück habe ich dann aber versucht, was dagegen zu tun, zurückzuschlagen und zu sagen, ich fühle mich nicht fair behandelt.
Zusammen mit anderen Betroffenen klagte der Autor gegen den KI-Konzern Anthropics. Und das Gericht gelangte zu der Ansicht, dass die Nutzung der Bücher ohne Lizenzverträge illegal war. Im Vergleich einigte man sich im September auf eine Summe von 1,5 Milliarden US-Dollar Entschädigung. Das klingt mal sehr viel, aber reich wurden die Kläger damit nicht. Es waren gerade einmal 3.000 Dollar pro Buchtitel. Etwa 50 solche Urheberrechtsklagen gegen KI-Unternehmen laufen zurzeit in den USA. Gibt es denn ähnliche Verfahren auch in Deutschland? Das habe ich Peter Kraus vom KLEF gefragt, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Wir beobachten die Urheberrechtsklagen in den USA sehr genau. Das Problem ist, dass man dort klagen muss, wo die Schädigung entstanden ist. Und da es große US-Plattformen sind, muss man in den USA klagen. Wir freuen uns über das Anthropics-Urteil. Allerdings wird es nur diejenigen Autoren begünstigen, die im US-Copyright-Register drin waren. Und zwar im Jahr 2020, in dem Moment, wo Anthropics ohne jegliche Lizenz, ohne jegliche Erlaubnis ihre große Maschine damit trainiert hat, mit den Inhalten, die sie von anderen gestohlen haben.
Wie erfahren denn Autorinnen und ihre Verlage überhaupt im Einzelfall von solchen Urheberrechtsverletzungen durch KI-Konzerne? Sind das Zufallstreffer?
Das muss man genau beobachten, denn es sind in der Tat Zufallstreffer. Insofern kann ich mich den Forderungen von Kulturstaatsminister Weimar nur anschließen, dass es hier eine genaue Regelung braucht. Denn es herrscht überhaupt keine Transparenz darüber, mit welchen Inhalten, auf welcher Basis überhaupt eine solche Maschine trainiert wurde. Man kann manchmal fragen, eine große KI, wie heißt der erste Satz aus dem Roman Lichtspiel von Daniel Kehlmann oder nenn mir einen genauen Abschnitt. Und so muss man das recherchieren. Das heißt, was wir unbedingt brauchen, ist Transparenz darüber, was ist denn überhaupt drin in der Maschine und auf welcher Basis ist es da reingekommen. Also es braucht hier dringend einen Regelungsbedarf. Und das gibt es auf europäischer Ebene im ersten Anlauf, den sogenannten Artificial Intelligence Act. Das ist ein guter erster Aufschlag für uns. Der setzt allerdings nur Minimalstandards und die müssen wir jetzt nachschärfen. Hier muss Europa zusammenstehen, um unsere Demokratie auch zu sichern.
Wie kann denn der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Buchbranche mit seiner Taskforce hier unterstützen?
Wir können insofern unterstützen, dass wir aufmerksam machen, was hier an Unrecht geschieht und dass ein Milliardengeschäft an denen, die das geistige Eigentum haben und denen, die die Verbreitungsrechte haben, komplett vorbeigeht. Und man kann schützen, indem wir selber sagen, wir sorgen für Transparenz und sagen, dieses Werk ist von einem Menschen gemacht und das kann man in den Metadaten sehen. Wir möchten auch gerne, dass zum Verbraucherschutz klar ist, was überschwemmt den Markt eigentlich an komplett KI-gemachten falschen Büchern. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit überhaupt weiß, was hier passiert. Denn wenn Sie eine große Maschine fragen, dann denkt man, da kommt eine schlaue Antwort raus. Aber das, was an Schlauheit da drin steckt, ist nur durch statistische Programme aus dem geschöpft, was Verlage und deren Autorinnen und Autoren da unfreiwillig reingebracht haben.
Sie haben das KI-Transparenzlabel für Bücher schon angesprochen. Neben der Urheberrechtsfrage gibt es ja noch die Bedrohung durch KI, die Bücher schreibt. Und der Vorsitzende des Kultur- und Medienausschusses im Bundestag, Sven Lehmann, schlägt hier ein KI-Transparenzlabel vor. Es soll also offenlegen, wo und in welchem Umfang künstliche Intelligenz an der Entstehung eines Werks beteiligt war. Im August, da ist in Großbritannien ein Buch erschienen, das hatte das Label Menschen geschrieben. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ich halte das für gar keine gute Idee, denn wir müssen doch davon ausgehen können, als Leserinnen und Leser, dass ein Mensch ein Buch geschrieben hat. Das ist ja keine Ausnahme. Wir arbeiten beim Börsenverein an einer Handreichung, die wir im November veröffentlichen werden, die den Verlagen eine Grundlage bietet, um zu entscheiden, welchen Inhalt, in welchem Umfang, unter welchen Aspekten wir kennzeichnen wollen, dass man sagt, es ist ein wenig KI eingesetzt worden. Ich finde, man sollte als Buchleserin immer davon ausgehen dürfen, dass ein Mensch ein Buch geschrieben hat und nicht, dass man es extra kennzeichnen muss. Umgekehrt muss es sein, dass draufsteht, dieses Buch ist komplett artifiziell hergestellt und zwar aus einem Topf von Möglichkeiten und es ist Verbrauchertäuschung. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen. Ich wohne in Hamburg und es gibt komplett mit KI merkwürdig zusammen komponierte Bücher, wo es steht, wenn du mit kleinen Kindern eine kleine Rast brauchst im Hamburger Hafen, geh dorthin. Dieser Ort existiert gar nicht.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht jetzt als erstes geschehen, um diese Gefährdung der Buchbranche durch die künstliche Intelligenz einzudämmen?
Ich glaube, der erste Schritt nach der Eröffnungsrede müsste sein, dass man sich hinsetzt zusammen mit den Partnern in der EU und sagt, wie schärfe ich den Artificial Intelligence Act nach mit konkreten Regelungen und Ausgestaltungen, die sowohl was Transparenzpflicht angeht, als auch was Lizenzierungspflicht angeht und eine Entgeltung der Urheberinnen. Das muss als erstes passieren. Das zweite, was passieren sollte, das geht dann ans Wirtschaftsministerium, denn dort ist das Bundeskartellamt aufgehangen, das sowohl das deutsche Kartellamt als auch die EU-Kartellbehörden sich mal die marktbeherrschende Stellung dieser Plattformen ansehen. Und dann kann man konkret dagegen vorgehen. Das wird nicht jedem in den USA gefallen, denke ich. Und mit Blick auf die Demokratiegefährdung und dass wir nicht genau wissen, wo kommt eigentlich diese Nachricht her, die in den Medien verbreitet werden, brauchen wir dringend eine Medienkompetenz, die die Leserinnen und Leser in die Lage versetzt, zwischen Fake und Fakten unterscheiden zu können. Und das wird immer mehr verwässert, indem man das für bare Münze hält, was eine vielleicht halluzinierende Artificial Intelligence ihnen zuspielt. Also es fehlt an Medien- und Lesekompetenz, um hier auch auf einer kulturellen, bildungspolitischen Ebene was zu tun.
Wie kann man die Gefahr eindämmen, die von künstlicher Intelligenz für die Buchbranche ausgeht? Das war Peter Kraus vom Kleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Von der Zukunft der Buchbranche in die Vergangenheit. Alle Bücher im Regal stammen von Schriftstellerinnen. Ein Frauenkollektiv trifft gemeinsam die Entscheidungen und organisiert feministische Veranstaltungen. Das klingt stark nach den 1970er Jahren. Emanzipation von patriarchalen Strukturen, lesbische Liebe, Frauenrechte. Damals sind erst in den USA und später auch in Europa Frauenbuchläden entstanden. Sie wurden zu Foren der Diskussion und Vernetzung, boten zum Beispiel auch Beratungen an für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden waren, und Kurse zur Selbstverteidigung. Genau heute, vor 50 Jahren, ist Italiens erste Frauenbuchhandlung gegründet worden, in Mailand. Und anders als viele andere gibt es diese hier bis heute. Ein Beitrag von Lisa Weiß.
Wir haben hier im Zentrum fast alles Neuerscheinungen. Hier an dieser Wand sind die Bücher, die wir besonders empfehlen und die natürlich von den meisten, die hier die Schicht machen, gelesen wurden.
Traudl Sattler steht mitten in der Libreria delle Donne in Mailand, der ersten Frauenbuchhandlung Italiens. Wenn sie die feministischen Texte, die Bücher zeigt, die die Frauengruppe, die den Buchladen betreibt, veröffentlicht hat, dann merkt man, wie sehr sie für das Projekt brennt. Die deutsche Traudl Sattler lebt seit den 80er Jahren in Mailand. Und ungefähr genauso lang arbeitet sie beim Buchladen mit, erzählt sie und führt ganz nach hinten in die Buchhandlung, zu einem Regalfach, etwa einen Meter lang.
So, hier ist vielleicht noch ein Regal, das besonders zu erwähnen ist. Die heißen Amici delle Donne, also die Freunde der Frauen. Das sind ausgewählte Werke von Männern, die wissen, dass sie Männer sind, dass also das Mannsein eine Partialität ist. Solche Männer, die eben auch den Buchladen hier frequentieren.
Denn ansonsten stehen in den Regalen in dieser Buchhandlung nur Werke, die von Frauen geschrieben wurden. Eine bewusste Entscheidung. Damals, 1975, als die Libreria delle Donne eröffnet wurde, erinnert sich Renata Sarfatti, eine der Gründerinnen.
Das war damals sehr ungewöhnlich. Selbst die großen Schriftstellerinnen wurden damals als zweitklassig gesehen, als Literatur für Frauen, für junge Leute. Und deshalb haben wir gezielt nach Werken von Frauen gesucht. So ist das hier entstanden.
Renata Sarfatti war Teil der Frauenbewegung in Mailand. Sie und die Mitgründerinnen des Ladens wollten nicht nur in Gesprächsgruppen aktiv sein, sondern konkreter werden. Daher die Idee, eine Buchhandlung zu gründen, die gleichzeitig auch Mini-Verlag und Veranstaltungsort sein sollte. Und das immer noch ist, auch wenn die Buchhandlung nicht mehr ganz so zentral in der Nähe des Doms in Mailand ist wie damals. Renata Sarfatti steht weiterhin jeden Samstagnachmittag hinter der Ladentheke. Seit 50 Jahren. Und wie damals wird die Buchhandlung als Genossenschaft geführt. Alles wird gemeinsam entschieden. Nicht nur die Feministinnen der ersten Generation arbeiten in der Libreria delle Donne mit, auch junge Frauen wie Fosca Giovanelli, Anfang 20. Sie ist in der Redaktion der Online-Zeitung der Libreria aktiv. Schon als Kind war sie im Laden, hat an Philosophie-Workshops teilgenommen und studiert mittlerweile auch Philosophie.
Ich wollte diesem Ort immer auch etwas zurückgeben, weil ich hier meine große Leidenschaft entdeckt habe. Aber nicht nur das. Im Laufe der Zeit habe ich hier außergewöhnliche Frauen kennengelernt, die ich sehr bewundere. Am Anfang war ich auch unsicher, weil ich gedacht habe, ich kann nichts so Großes machen wie die. Aber dann habe ich verstanden, dass es einfach wichtig ist, da zu sein und etwas zu tun.
Auch für ihre Generation sei die Libreria als Ort noch wichtig, sagt Fosca Giovanelli. In sozialen Medien die eigene Identität zu finden, sei schwierig. Und Trautl Sattler erzählt, dass einige Themen, die junge Frauen bewegen, in all den Jahren gleich geblieben sind. Das Verhältnis zum eigenen Körper zum Beispiel war schon bei ihr ein Thema und beschäftige in anderer Form jetzt die Mitte-20-Jährigen im Team der Libreria. Was sie auch sagt, Frauen hätten nie eine garantierte Freiheit. Die Welt verändere sich ständig, man müsse die Freiheit jeden Tag neu erkämpfen. Auch deshalb feiert die Libreria jetzt mit vielen Veranstaltungen den 50. Geburtstag und besteht vielleicht noch weitere 50 Jahre.
Über das Jubiläum der ersten Frauenbuchhandlung Italiens berichtete Lisa Weiß. Eine der bekanntesten Horrorszenen im Kino, die gibt es im Film Shining. Verstörend wirkende Zwillingsmädchen erscheinen einem Jungen im Hotelflur und während die beiden ihn auffordern, mit ihnen zu spielen, wird eingeblendet, wie sie ermordet am Boden liegen, der Horror der Vergangenheit. Das Bild dieser Zwillingsmädchen im Hotelflur ist ein Zitat, und zwar zitiert es ein Foto von Diane Arbus. Begonnen hatte die amerikanische Künstlerin als Modefotografin. Später wurde sie mit Porträts von Zirkusleuten und Nudisten, aber auch von behinderten Menschen berühmt. In Berlin ist jetzt eine umfassende Werkschau von Diane Arbus zu sehen im Gropiusbau. Mehr als 450 Bilder werden gezeigt, manche zum allerersten Mal. Werke aus den späten 50er Jahren bis zum Tod der Künstlerin 1971. Titel Konstellationen. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
Die hohen Säle im ersten Stock des Gropiusbaus sind durchzogen von schwarzen Metallgerüsten, über die sich die insgesamt 455 schwarzen Bilderrahmen verteilen. Eine klare thematische Ordnung lässt sich nicht erkennen. Porträts hängen neben Aktbildern, Gruppenaufnahmen, Entrieurs, Maskenbildern. Auch eine Chronologie lässt sich nicht ausmachen. Statt Titeln sind nur kleine Zahlen bei den Bildern angebracht, aber auch sie sind alle durcheinander. Die Besucherinnen und Besucher können sie in einem Begleitheft nachschlagen. Man soll sich in der Ausstellung verlaufen. Diese sehr luftige Anordnung kommt der Fotografie von Diane Arbus sehr entgegen. Nils Selkirk, der bei Arbus studiert und sämtliche Bilder aus ihrem Nachlass entwickelt hat, sagt, Arbus habe immer auf die unmittelbare Wirkung ihrer Bilder gesetzt.
Sie understood better than anyone ever that
Sie verstand besser als alle anderen, dass die Fotografien, die im Museum gezeigt wurden, kunsthandwerkliche Produkte waren. Die Künstler, die da ausgestellt waren, waren eigentlich Manipulatoren der Fotografie, Ansel Adams zum Beispiel oder August Sander. Diane glaubte dagegen, dass die Fotografie die Wahrheit wiedergeben müsse. Sie wollte jedenfalls wahre Fotografie machen.
She wanted to make photographs that were truths.
Aber was ist wahre Fotografie? Eines ihrer berühmtesten Porträts zeigt ein Rentner-Ehepaar in einem Nudisten-Feriencamp, aufgenommen 1963. Der Mann sitzt zur Linken mit gespreizten Beinen auf einem Sessel, die Frau zur Rechten auf einem Sofa, die Hände im Schoß gefaltet. Die einzigen Kleidungsstücke, die sie tragen, sind ihre Strandschuhe. Zwischen ihnen steht ein großer, ausgeschalteter Fernseher, darauf stehen weitere Nacktfotos der beiden. In ihrer opulenten Leiblichkeit lächeln sie völlig unbefangen in die Kamera und gerade die scheinbare Privatheit, mit der sie sich da aussetzen, lässt die Szene kippen. Man muss zweimal hinschauen, dreimal. Man fragt sich, ob die beiden auf dem Bild verrückt sind oder ob ihre Verrücktheit vielleicht normal ist.
These people in almost every case.
Diese Leute auf den Bildern scheinen völlig ungestört, nur sie selbst zu sein. Sie fühlen sich anscheinend völlig sicher mit dieser Frau, die da bei ihnen ist. Je länger sie hinschauen, desto verstörender wirkt es, wie ungestört sich ihre Porträtierten da geben. Sie können diesen Bildern nicht ausweichen. Sie müssen glauben, was sie nicht glauben können. Sie fühlen, dass sie den Bildern komplett auf den Leim gehen. Und so geht es einem mit jedem weiteren Bild auch. Das weinende Kleinkind in Nahaufnahme, die dunklen Augen mit Tränen, die Nase mit Rotz gefüllt. Zugleich meißeln aber die harten Schwarz-Weiß-Kontraste des Bildes das Gesicht in eine geradezu skulpturale Unbewegtheit. Man starrt das Gesicht an wie einen Sphinx. Es wirkt seelenlos und entrückt. Oder das Bild eines jungen Mannes mit Lockenwicklern 1966, das inzwischen weitaus bekannter sein dürfte als der Name der Fotografin. Es wirkt, als hätte Arbus ihn auf einer Party mit der Kamera überrascht. Doch bei genauem Hinsehen ist die geradezu klassische Komposition des Bildaufbaus zu erkennen. Neil Selkirk.
It's the apparent carelessness.
Es ist die Nachlässigkeit von Schnappschüssen. Es ist der Widerschein des Blitzlichtes im Pressefoto, die die Glaubwürdigkeit des Bildes ausmachen. Das wusste Arbus und versuchte es in ihrer Fotografie nachzubilden, zusammen mit dem Eindruck, dass das Bild technisch schlecht gemacht sei. Aber was man sieht, ist keine schlecht gemachte Fotografie, sondern eine raffinierte Bildstrategie, die einen glauben machen soll, diese Bilder zeigten Tatsachen. Ja, man kommt nicht umhin, Jan Arbus' Fotografien zu glauben. Der großwüchsige Sohn im Haus seiner Eltern, aufgenommen 1970, erzählt eine ungeschönt tragische und komische Geschichte. Fast furchtsam blicken die beiden Eltern zu ihm hinauf, während sich der Sohn mit erkennbarem Buckel und Gehstock und mit hilflosem Blick zu ihnen hinabbeugt, so als sei er erst in dieser Minute zu seiner riesigen Größe herangewachsen. Nichts von all dem kann wahr sein, und trotzdem erscheint es als vertraut. Damit hat Jan Arbus das Wesen der Fotografie neu definiert.
Carsten Probst berichtete über eine große Ausstellung in Berlin zur Fotografin Jan Arbus. Und in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau, da geht es heute um den neuen Standort der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin.
Erst sollten die Bücher ein neues Zuhause im Kaufhaus Lafayette finden. Jetzt möchte die Zentral- und Landesbibliothek Berlin in eine Galeria Kaufhof-Filiale am Alexanderplatz ziehen. Nach der Vorstellung des Projekts gestern Abend sprach sich die Vorsitzende des Berliner Bibliotheksverbands Regina Kittler im Programm von Deutschlandfunk Kultur für den neuen Standort in Berlin-Mitte aus.
Wir brauchen endlich für die ZLB, die nicht nur teilweise marode ist, die beide Standorte sind marode und völlig übernutzt. Der Platz reicht nicht. Die Lesenden sitzen auf dem Fußboden. Also wir brauchen endlich den neuen Standort. Den würden wir gerne am Alex haben wollen.
Das Kaufhaus soll einmal längs geteilt werden, nach dem Prinzip Bücher links, BHs rechts. Mit den Eigentümern der Kaufhof-Filiale sei man sich einig. Jetzt müsse die Politik endlich ein Machtwort sprechen, forderte Regina Kittler. Der Salzburger Stier gilt als Oscar der Radiosatire. Nächstes Jahr geht der an Bodo Wartke. Und wenn man dem Klavierkabarettisten Glauben schenkt, dann ist er auch ohne Stier bekannt wie ein bunter Hund. Sogar in der Sauna wird er erkannt.
Sind Sie nicht Bodo Wartke? Schön, dass man Sie hier mal trifft. Könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ich sag, haben Sie mal einen Stift?
Das war ein Auszug aus Bodo Wartkes Geisterkonzert. 2020 trat er damit bei der Gala des Salzburger Stiers im pandemiebedingt leeren Kammermusiksaal des Deutschlandfunks auf. 2026 empfängt er den Preis der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst. Der Name Drew Struzan wird den wenigsten ein Begriff sein. Dabei hingen seine Illustrationen in den 70er und 80er Jahren in etlichen Jugendzimmern weltweit. Drew Struzan schuf die legendären Plakate für Filme wie Star Wars, E.T. oder Harry Potter. Seine leuchtenden, fotorealistischen Illustrationen machten ihn zum Liebling von Regisseuren wie Steven Spielberg oder George Lucas. Wie jetzt bekannt wurde, starb Drew Struzan am Montag im Alter von 78 Jahren. Und auch der iranische Filmemacher Nasser Taghvai ist tot. Er war einer der prominentesten Regisseure des Landes und ein scharfer Kritiker der Zensur. Obwohl das islamische Regime mehrere seiner Projekte blockierte, fanden Taghvais Filme international Beachtung. Sie waren auf Festivals wie Cannes und Locarno vertreten.
Hanna Rau war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten, unter anderem über die Pläne zur Aktivrente. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.